Ich kann einfach mal anfangen und Hallo Antonia sagen.
Ja, kannst du
auch.
Weil
irgendwie haben wir uns angewöhnt, dass dieser Poddy immer losgeht mit Hallo Philipp.
Ja, aber ist doch irgendwie auch süß. So ist es
ja,
nun mal.
Ja, ist voll süß. Aber ich habe ja seit einem halben Jahr einen neuen Computer und wenn ich da sozusagen die Kopfhörer einstecke, dauert das irgendwie so 2 Sekunden, bis der das schnallt. Und ach, das interessiert die Leute auch alles nicht, was wir hier erzählen.
Ich finde
also,
auch.
Die Technik, wie geht's? Was los? Was ist der, wie ist, wie sieht's aus in Köln?
Grau ist es hier,
gut.
Herbstlich, winterlich, obwohl die Temperaturen wieder ein bisschen, es ist so wieder so ein bisschen wärmer, es war sehr kalt, fand ich, jetzt ist ein bisschen wärmer, aber eben so Schmuddelwetter.
Ja.
Passend zu dem Vogel, finde ich, den wir heute machen.
Ich hatte denselben Gedanken.
Ja, finde ich wirklich. Und ich freue mich übrigens auch richtig über die Krähe. Also eine besondere Krähe, eine Art von Krähe, aber ich freue mich sehr drauf. Nee, also alles okay. Ich habe so ein bisschen schlecht geschlafen. Ich hatte gestern Eigentümerversammlung. Ich habe ja eine Wohnung in Köln. Und die haben mir jetzt verbieten wollen, die Wildvögel zu füttern. Obwohl das alles jüngere Leute sind. Ich, also was heißt jünger, aber so unser Alter oder mein Alter. Und man fragt sich wirklich, ist schon irre. Aber ja, da musste ich gestern da mit, ich weiß nicht, 6 Leuten sitzen, die alle der Meinung waren, ich soll doch bitte woanders füttern und nicht auf dem Balkon. Und dann habe ich mich die ganze Nacht rumgewälzt.
Oh,
weil mich das so beschäftigt und
ja.
Ich habe natürlich, da wollte ich auch mit dir drüber reden und auch gerne jetzt ganz kurz nur die eine Frage dazu. Ich hätte dich fast gestern Abend angerufen, aber dann dachte ich, das können wir ja auch heute besprechen. Ja, ich habe dann natürlich, nachdem der eine meinte, naja, aber hier die, wir reden von Meisen, ne? Meisen und Rotkehlchen, also
ja.
Wirklich Singvögel.
Ja, verhasste
aber die
Vögel,
sitzen
die will man,
auch auf
die
meinen,
will man wirklich... Die will man wirklich nicht bei
die
sich
will man
haben.
Nicht
Rotkehlchen
sehen.
und Meisen.
Ja.
Ist auch peinlich, wenn man Besuch bekommt und dann schaut der Besuch so aus dem Fenster und dann sitzt da so eine Meise und dann denkt man ja auch gleich, man hat das Leben nicht mehr unter Kontrolle. Also,
genau,
weißt du,
also das ist
das
schon
ist, das
ein
sind
Problem.
So Arten, sind so
aber
Arten,
jetzt warte mal, bevor
auch,
du bevor
ja.
du jetzt anfängst und wir werden zynisch und ironisch, aber jetzt mal ganz kurz. Also ein 50-jähriger Mann, der dann sagt, da sitzen die auf meinem Balkon, also auf der Balustrade sozusagen und da ist dann ein bisschen Kacke und außerdem kacken die auf meine Kräuter drauf. Und dann habe ich gesagt, naja, aber eigentlich... das kann eigentlich nicht sein, dann legen wir da ein Brett hin. Nein, die fliegen auch in die Wohnung rein. Okay, meinte ich, aha, okay. Dann kommt von der anderen Seite, von einer Nachbarin, ja, wir hatten ja auch Mäuseprobleme, dann sage ich, naja, ich hatte noch nie eine Maus. Dann kommt von der anderen Seite, rechts neben mir, ja, aber ich habe auch Tauben gesehen, Stadttauben. Also verstehst du, am Ende nach 5
ja.
Minuten saß ich dann, ich habe gemerkt, okay, also hier sind schon alle irgendwie, haben sich schon eine Meinung gebildet und ich war so traurig in dem Moment und dann habe ich noch einmal gesagt, meinte, naja, wir haben sehr viel Freude an diesen Vögeln und auch die Kinder haben, dann sagt der Nachbar, ist mir doch total egal, deine Freude, ich kann meine Kräuter nicht nutzen und so.
Was?
Ja, und dann... ja, es war also wirklich so traurig und dann meinte ich, ja, also ich möchte hier keinen Streit, das mache ich natürlich nicht. Und dann kam dann, ja, wir können die doch in den Hof hängen, dein Essen, dann wir haben ja so einen Hinterhof, dann lass uns die doch dahin hängen, dann können die Vögel weiter da essen und natürlich auf der einen Seite dachte ich dann, ja, das okay, die wollen jetzt nicht verbieten, dass irgendjemand füttert. Sie wollen es nur nicht auf den Balkonen. Aber im Hinterhof da, das ist ja auch unsere Fläche, da ist das voll okay. Und da wollen sie mir dann auch helfen, dass wir das da hinhängen und so. Und natürlich kann ich dann nicht als Einzige sagen, nee, leck mich am Arsch, wir füttern da auf dem Balkon weiter. Also könnte ich, aber mache ich nicht, weil ich dann auch denke, ich habe keinen... Bock da auf Riesenstress.
Ja, klar,
und wie aggressiv das auch wurde. Also es war auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass du und ich, Philipp, und viele Menschen, die diesen Podcast hören, die alle immer annehmen, natürlich, da denken doch alle so, wir freuen uns doch alle an Vögelchen, dass das nicht so ist. Es ist in der Tat so,
das ist nicht so,
ja, dass viele Menschen, jung und alt, sich überhaupt nicht erfreuen an Vögeln, sondern die sind störend, scheinbar schon fast bedrohend, weil warum sollte man so aggressiv darauf reagieren? Und das fand ich, es hat mich so beschäftigt heute Nacht. Ich lag heute Nacht bestimmt 2 Stunden wach, ne?
Das tut mir total leid, weil es so, ich kenne so Momente, wo man so eigentlich so mit offenem Mund dasteht und denkt, was ist los?
Ja.
Weil man so, man ist ja viel gewohnt so, und wenn man irgendwie mit Leuten diskutiert, die irgendwie, keine Ahnung, gewisse, deswegen hast du ja auch eben gesagt, dass sie eigentlich so unser Alter sind.
Ja.
Ne? Also dieses, das schockt einen dann ja so ein bisschen. Aber ich, in dem Moment, dass du das gesagt hast, habe ich kurz gedacht, vielleicht ist es gerade deswegen so, weil wenn ich jetzt an meinen Opa denke oder, also Leute, also der lebt nicht mehr, aber so Leute, die so wirklich so 90 sind, ne, oder 80, ich glaube, die würden, und in einer Mietwohnung in Berlin oder Köln wohnen, ich glaube, die würden das ganz anders und ganz selbstverständlich die Vögel füttern. Weißt du, was ich meine? Habe ich so, ich glaube, das hat nicht so unbedingt was mit dem Alter zu tun. Es ist wieder so ein Beispiel von diesem puren Egoismus der Menschheit, und zwar so sehr, sehr ich-bezogen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen sind alle unglaublich gestresst in ihrem Alltag, mit allem, was sie so zu tun haben. Dadurch werden sie natürlich weniger empathisch, viel egoistischer. Und wenn dann auch nur eine Kleinigkeit da ist, die irgendwie nicht in ihrer Kontrolle ist, zum Beispiel die Deutsche Bahn hat 10 Minuten Verspätung oder eine Meise kackt auf die Kräuter oder es ist Stau an einer Stelle, wo noch nie Stau war, weil ein Klimakleber da sitzt, dann rasten sie aus.
Aber es ist, weißt, ja, schon, meine? Ja, es ist so. Aber was mich so daran, also was ich so krass fand, war, es war ja nicht nur der eine, sondern ich meine, der hatte natürlich Vorarbeit geleistet und schon mit allen geredet. Und,
ach, glaubst du?
Ja, glaubst auf jeden du? Fall.
Ah.
Auf jeden Fall, weil der ist auch derjenige, der sozusagen die im Vorstand sozusagen, und der kennt die auch alle, und das war schon alles irgendwie besprochen, ne?
Ich finde auch, es macht einen wahnsinnig traurig, so, das kann ich total verstehen. Für mich ist es so ein Anzeichen von so einem Egoismus, weniger Empathie haben, also wenig Empathie haben für andere, manchmal andere Menschen, aber eben auch für die Umwelt, die uns umgibt. Und ganz ehrlich, jetzt mal ganz konkret, dieses Kräuterthema, also die kann man waschen, und die kann man übrigens auch waschen, wenn da kein Vogel drauf kackt, weil
nein, und außerdem, ist es alles total, die ganzen Gründe, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, die sind alle Humbug, ne? Es gibt keine Tauben, da fällt auch nichts runter. Jeder, der den Podcast hört, weiß ja, dass ich da rumexperimentiert habe und die perfekte Lösung gefunden. Und die Kräuter, die kann man auch an eine andere Stelle stellen. Müssen ja nicht unter dem Vogelfutter bei mir am Balkon sein, ne? Das ist alles egal. Darum geht es nicht. Es geht um, genau wie du richtig sagst, es ist überhaupt nicht, es ist einfach,
das gehört hier nicht
das
hin.
Das gehört hier, und das möchte ich hier nicht.
Genau, so. Das meine ich. Das habe ich mir nicht selber irgendwo gekauft und dahingestellt, wie alles andere in meiner Wohnung. Das ist wild, das ist unkontrollierbar.
Ja.
Und das, da ist, glaube ich, das ist bei Menschen ein Riesenproblem, und das ist so im Kleinen jetzt, finde ich, ein ziemlich extremes Beispiel, weil das wirklich, es geht hier um Meisen, ne?
Ja.
Das ist schon krass, finde ich. Also, tut mir leid.
Ja, aber du wärst doch auch, du hättest doch dann auch gesagt, ist okay, dann hängen wir das um. Ich meine, ich kann,
ja, natürlich,
ich hänge das jetzt ja das um, Ding, ne? Also, das ist jetzt nicht, dass ich da, ich hätten die gesagt, ich will das, wir wollen das gar nicht, dann hätte ich gesagt, tut mir leid, aber so, jetzt hänge ich dieses Gerät oder meine Futterstation runter in den Balkon, runter in den Hof. Das heißt, diese Vögel, die sitzen auch in den Bäumen, die fliegen von den Bäumen immer auf meinen Balkon. Das heißt, die können jetzt vom Baum in den Hof, und der ist direkt, also ist noch näher, ne? Das ist jetzt für die Vögel kein Riesending, glaube ich, auf jeden Fall. Für die Sittiche,
glaube ich auch nicht.
Für die Sittiche, die werden dann nicht mehr hinfliegen, aber die kamen sowieso nicht mehr, weil ich bin ja da ausgezogen und die Äpfelchen und so sind nicht mehr da.
Ja, ja.
Deswegen, so, ne, das ist so. Und das muss ich mir jetzt einfach die ganze Zeit sagen, aber ich fühlte mich so mickrig, weil ich nach 10 Minuten gemerkt habe, man hat das ja auch im Gefühl, okay, ich komme hier nicht weiter. Die werden,
ja, ja.
Das wird nur zu einem Riesenstreit führen. ne? Weil ich merkte, dass er so emotional war. Und ich bin es ja auch. Deshalb dachte ich, nee, ich werde jetzt nicht...
Das hast du auch gut gemacht, würde ich sagen, weil das die Klügere gibt nach. Ne? Ja, das sagt man ja nicht umsonst. Mhm. Also finde ich jetzt auch gut. Ich hätte es genauso gemacht. Es ist eine scheiß Situation und es ist aber einfach... Ja, es lässt einen so ein bisschen sprachlos zurück, weil man mit allem rechnet, aber eben nicht mit sowas. Ne? Und das ist, finde ich einfach nur ätzend. Aber komm, wir müssen das jetzt positiv sehen.
Ja.
Erstens gut, dass die da im Hinterhof jetzt einen Platz finden, so... Und wer weiß, wenn du dich da rein diskutiert hättest, dann wäre vielleicht selbst das verboten, keine Ahnung.
Verbieten könnte es gar nicht für alle, die... Genau, das ist aber ein wichtiger Punkt, also für alle, die zuhören jetzt. Ich habe mich natürlich informiert, bevor ich da in diese Versammlung gegangen bin, weil ich wusste ja schon, dass das ein Punkt war. Oder auf jeden Fall der Punkt, der für mich sehr wichtig war. Also für alle, die diese Problematik haben als Mieter, ich bin ja Eigentümerin und das ist nochmal was anderes, aber als Mieter, wenn ich jetzt meiner Mieterin, und ich habe ja jetzt eine, sage, bitte häng das ab, wir wollen das nicht, hat sie eigentlich das Recht zu sagen, nein, ich hänge das nicht ab, weil das Wildvögel sind. Das heißt also, eine Wildvögelfütterung kann man eigentlich nicht verbieten. Vom Bundesverfassungsgesetz, Gericht, wurden die Klagen zurückgewiesen, weil die gesagt haben, da muss sich eben der Nachbar mit dem bisschen Kacki von einer Meise irgendwie
arrangieren.
und man kann Privatpersonen die Fütterung von Singvögeln nicht verbieten. Von Tauben,
das ist gut.
Ja, aber nicht von Singvögeln. Und deswegen hätte ich eigentlich sagen können, tut mir leid, mache ich nicht.
Ja.
Aber... Wer hat die Energie, das ist die große Frage, außer gibt es natürlich ein paar Leute, aber wer hat die Energie da in einen riesen Streit, wenn es eine Alternative gibt und die habe ich natürlich jetzt genutzt. Also ein schweres Thema, aber für jeden, der zuhört und der diese Problematik hat, natürlich ist es immer am besten, einen Kompromiss zu finden. Ich versuche diesen Kompromiss jetzt, aber es ist schon wirklich, hat mich schwer mitgenommen. So.
Das glaube ich. Und wir kriegen das ja auch mit bei uns, weil Leuten, die uns schreiben, das ist eins der Hauptthemen. Also allgemein, klar, Vogelfütterung ist immer ein Thema, aber auch dieses Nachbarschaftsding. Das kriege ich so oft mit bei Leuten, die da irgendwie so einen Konflikt haben.
Ja, und das Interessante dabei ist, es gibt ja Ignoranz. Natürlich gibt es auch Menschen, die füttern, die sagen, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Und da ist wirklich, dann kommen 80 Tauben und weißt du, so. Aber das muss man sich mal so vorstellen, dass dieser Balkon niemanden stört bei mir. Also da gibt's keine Mäuse, da gibt's keine Tauben, da ist nichts. Das habe ich alles für gesorgt, dass da nur noch die Singvögel kommen und die sind... können da essen, ne? So, und das ist ja so krass. Das heißt also, dieser Mensch stört sich einfach daran, dass wir Vögel füttern.
Ja.
So, und da muss man natürlich, das ist jetzt ein schweres Thema, aber es war mir, hat mir am Herz gelegen, auch zu hören, was du dazu zu sagen hast, weil ich mich wirklich schlecht gefühlt habe und,
Also ich kann es total verstehen. Ich hätte mich dann auch zurückgezogen aus der Diskussion, wenn man das so merkt. Aber grundsätzlich lässt einen das natürlich super traurig auch zurück, vor allem. Und es zeigt eben, dass wir auch echt alle noch irgendwie viel Arbeit haben. Und dass wir mit diesem Podcast oder mit allen anderen Dingen, auch die uns zuhören, nicht müde werden dürfen, auf diese Schönheit und auf das Schöne an Vögeln hinzuweisen. Also was sie einem eigentlich geben und die Leute da versuchen mit reinzuziehen in diese Welt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja eigentlich das, was wir weiterhin tun sollten und auch machen, oder? Oder machen wir jetzt hier aus und lassen die Leute jetzt auch sprachlos zurück mit diesem Beispiel?
Nein, es ist, aber auch für uns gibt es immer wieder im wahren Leben Rückschläge und diesen wollte ich jetzt mal teilen mit allen. Egal.
Wenn der seine Kräuter im Supermarkt kauft, weißt du, wie viel Scheiße da drauf ist?
Ja.
Die der nicht mal sieht?
Ja.
Also, egal.
Aber es geht, wie gesagt, das
ich weiß, es geht
der hat gar keine
Kräuter.
Das ist scheißegal.
Das ist für mich, Ja, das ist für mich dieses konkrete Beispiel, was ich noch einfach absurder finde, dass man keine Meisenkacke auf den Kräutern haben will.
Naja.
Also das finde ich halt so, naja, so, jetzt ist gut, oder?
Jetzt ist gut, das war mir wichtig. Ich habe heute
Gut.
Morgen als erstes dafür einen wunderschönen Stieglitz gesehen und habe
Ach,
mich total
mein
gefreut. Die kleinsten Feinsten sind hier beim,
kleiner,
ja, die kleinsten Feinsten.
kleiner.
Die kleinsten
Entschuldigung.
Feinsten sind als Familie unterwegs zu viert und
Och.
sind schwer am Essen, am
Ja.
Futterstab vom Gerd. Ich bin bei meinem Freund. Und da sind sie dran und picken und sind ja so süß und klein und fein und unterhalten sich. Und ja, es ist immer schön zu sehen.
Es ist das Allersüßeste. Und man sieht jetzt, ich habe auch gerade viele Stieglitze hier, weil ich ja die Disteln stehen lasse für unsere Distelfinken. Übrigens war der erste Bergfink da, muss ich kurz
Ach,
einschmeißen. Ja,
interessant.
das war so ein Tag, wo es auf einmal hier nochmal so 18 Grad waren. Und
Ja.
dann saß hier so ein Bergfink, war voll am Abschwitzen, weil die kommen ja eigentlich aus Finnland und so. Und der saß hier so und hatte so einen kleinen Sangria-Eimer
Ja, so
und
ein
eine kleine
Whitney-Scheuteltuch.
Sonnenbrille. Aber wo, also sowas von, und ich dachte so, was machst denn du hier?
Ja.
Aber zeigt, dass es da oben irgendwo im Norden schon offenbar kälter sein muss oder musste. Hatte ich so früh noch nie im Garten, ist ein mega schöner Vogel und finde ich faszinierend, weil diese ganzen Finken, also Buchfinken, Grünfinken und so, die haben wir ja alle hier das ganze Jahr über, Stieglitze, aber Bergfinken sind eben nur im Winter da und auch nicht immer. Und deswegen finde ich es immer so toll, wenn wir auch sozusagen das Ziel von Zugvögeln sind, aber eben aus dem Norden. So, das wollte ich einschmeißen, das war letzte Woche. Aber Stieglitze eben auch an meinen ganzen alten Disteln und an der wilden Möhre und was ich hier alles so an Kraut habe stehen lassen. Und das Schönste ist, ich habe neulich mal mit einem Fernglas dann genauer geguckt, weil die bei mir ja alle so scheu sind. Die Kleinen aus diesem Jahr, die kriegen jetzt gerade in der Mauser ihr Altvogelkleid sozusagen. Und das ist das Süßeste, weil die jetzt so kleine rote Stellen im Gesicht kriegen. So, und wenn die Flügge sind, also jetzt den Sommer über, haben die, also das Jugendkleid ist ohne dieses Rot im Gesicht. Das ist so ein schlichtes, also so wie die Alten, nur kein Rot im Gesicht. Daran erkennt man die. Und jetzt ist gerade Mauserzeit, das heißt, die wechseln gerade oder eigentlich schon fast fertig, die wechseln alle ihr Gefieder und kriegen das Erwachsenenkleid. Und das fand ich so niedlich, weil es ist so, da war so ein Pubi, so ein Pubertärer saß da bei mir rum. Das fand ich so schön. Und dann, ja, bei den Rotkehlchen ist das auch so krass. Haben wir auch viele Fotos gekriegt im September, weil Rotkehlchen sind ja im Jugendkleid, sehen die ja aus wie kleine Amseln. Also ganz braun. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder auf einem Foto. Also ganz braun. Und dann fragen auch manchmal welche, was ist das für ein Vogel? Und dann, jetzt sind Rotkehlchen eben, wie wir sie kennen. Aber dann gibt es dieses Übergangskleid, so 2, 3 Wochen, wo dann auf einmal die braunen kleinen Rotkehlchen überall so rote Pünktchen kriegen. Das ist auch so niedlich. Also das ist gerade Phase
Also ich muss
sozusagen.
ja sowieso sagen, dass Rotkehlchen, ne?
Ja, hör mir auf. Hör
Die
mir auf.
kleinsten, also ich habe es ja schon mal erzählt, meine Mutter hat ja ein Rotkehlchen mal aufgepäppelt. Es ist das Allersüßeste auf der ganzen weiten Welt. Die haben ja, nein, ich werde dieses Foto posten, für alle, die Instagram haben und heute zuhören. Ich werde dieses Foto posten von diesem Rotkehlchen, das sie gepäppelt hat. Und ich schwöre, ich dachte, jetzt, das war's. Jetzt brauche ich eigentlich, das war's jetzt. Ich gehe jetzt und das war's. Ich habe jetzt das Süßeste der Welt gesehen mit diesen kleinsten, feinsten, kleinen Federchen oben am Kopf, die so hoch standen. Es war,
Ja,
hör mal.
wie bei so einem alten Opa, so weißt du, so dieses, ich weiß
Und die
genau, dieser
sind so
Flaum.
süß und so frech und so mutig und so klein und fein. Es ist wirklich, sorry, ach, ich kann es nicht anders sagen. Rotkehlchen, also Rotkehlchen, Chapeau, sage ich nur,
Ja,
sowieso.
Chapeng,
Chapeng und
Chapeng.
Chapeau.
Sage ich auch Chapeng zu
Ja.
und muss ich auch sagen, und vor allem haben ja diese Drosselartigen, nenne ich sie jetzt mal. Also es gibt ja diese ganzen Arten, die sind ja auch enger mit den Drosseln verwandt. Das sieht man ja auch an dem Verhalten. Die haben ja auch so unfassbar breite, schlecht gelaunte Schnäbel, wenn die so klein sind.
Ja, ja.
Dieses Motzige,
Ja,
weißt du? Und
ja.
dann rennen die so hinter den Alten her und sind eigentlich schon groß.
Ja.
aber sind so richtig so, jetzt komm, her mit dem Würmchen. So.
Ja.
Das ist das Allerniedlichste. Und sind schon so dick und fett und wackeln so mit den Flügeln und könnten eigentlich auch langsamer selber, also das ist das Allerfeinste. muss ich zugeben. Und apropos Rotkehlchen, wir sind ja hier in einer Region nicht so gesegnet mit Rotkehlchen, leider nicht so wie bei euch in Köln, wo ja in jeder Ecke eins sitzt und singt. Aber jetzt gerade ist alles voll hier mit Rotkehlchen. Das müssen auch Teilzieher sein, die irgendwie gerade von irgendwoher hier durchflattern. Es gibt ja sehr, sehr viele Zugvögel, die wir gar nicht so wahrnehmen. Ich habe auch ganz viele Zilpzalpe gerade hier, die bei uns an der Terrasse nach Spinnen suchen.
Interessant.
Und nur jetzt.
Ja.
Die müssen irgendwo herkommen und irgendwo hinwollen. Mhm. Das heißt, es gibt super viele so Teilzieher oder Zugvögel, die eben nicht wie Gänse und Kraniche in so einem riesen Aufriss am Himmel und mega laut und so. Da gibt's eben ganz viele kleine, feine. Mhm. Und das zum Beispiel diese Laubsänger sehe ich gerade super häufig. Sind ganz zart hier am Rumsuchen. Und Rotkehlchen höre ich, dieser Warnruf. Ne? Dieses Tack, 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 Tack.
Ja.
Dieses, die haben ja auch einen typischen Warnruf. Mhm. Richtig oft sehe ich die gerade.
Und das
sind keine Brutvögel, die hier das ganze Jahr über sind. Mm. Die sind jetzt hier unterwegs. Ja, total. Aber es gibt ja auch Sinn. Also es gibt einfach auch Regionen in Europa, also vor allem in Skandinavien, wo diese Vögel eben dann zu uns ziehen und dann aber hier auch bleiben im Winter.
Mm.
Ne? Also
ich habe
ja einige Arten.
Ich war jetzt im Urlaub, Herbsturlaub mit meiner Tochter auf Sardinien. Da fahren wir seit 13 Jahren hin. Und da waren ganz viele Mönchsgrasmücken.
Ja, die machen auch Tack.
Genau, die waren da in diesem typischen Gebüsch, das nennt man, wie heißt die denn, komme ich gleich drauf. Und dann habe ich einen Raben gesehen.
Ja, schön.
Und gehört. Also fand ich auch sehr interessant, habe ich direkt gegoogelt. Also es gibt auch Raben auf Sardinien. Und der saß da und hat mega abgeschrien.
Abgekräht.
Er hat abgeschrien und abgekräht da in dem Baum, dann bin ich da hingerast und dann ist er, dieser große Vögel, sind ja Riesenvögelchen, ist er dann weggehopst oder weggeflogen und da ist mir auch wieder bewusst geworden, Sardinien ist im Oktober ein guter Ort, weil da kommen auch die ganzen Stare. Und also es ist auch die ganzen Zugvögel und dann, genau wie du sagst, ich finde es immer so interessant zu sehen. Man denkt sich dann, das könnte dann auch jemand sein oder ein Vogel, der vom Alex kommt.
Ja.
You never know.
Ja, ja.
Ist das nicht schön?
Finde ich auch. Ja,
total
schön.
Das sind so heimliche Tiere und man weiß nicht genau, woher kommst du jetzt und sind ja immer
Glückchen, ja, genau.
Ne? Aber dieses Mysterium, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man Vögel oder warum wir Vögel so bemerkenswert finden, weil sie sind echt ein Mysterium, immer noch. Ne?
Ja, als dieser Bergfink hier plötzlich saß, dachte ich so, wo kommst denn du jetzt her?
Ja.
Und es hat mich natürlich auch total gefreut, weil ich denke, wie schön, dass du meinen Garten ansteuerst, weil es hier offenbar, du hoffst, dass es hier was zu fressen gibt. Und ich glaube, hier gab es auch was für ihn. Aber ich habe mich gefragt, wo bist du geboren? Mit wem hast du so den Sommer verbracht?
Ja.
Ich fand es mega schön.
Ich glaube, es wird sich sehr viel ändern in den nächsten 10 Jahren. Jetzt auf Sardinien waren es 30 Grad 10 Tage. Wir waren ich war 7 Tage da. Es war jeden Tag 30 Grad. Ich habe es noch nie so warm erlebt. Auch das Meer, alles war wie Hochsommer und im Oktober.
Ja.
Und das Gleiche höre ich aus Italien, also ist ja Italien, aber aus dem Festland, Portugal etc.
Du musst gar nicht so weit gehen. Du kannst ja auch mal einfach gucken, wie unser September hier war.
Ich
glaube, also bei uns in Brandenburg, ich glaube, wir hatten jeden Tag blauen Himmel und Sonne.
Ja.
Was so ein bisschen, also ich fand das natürlich schön.
Mhm.
Es war teilweise so warm. Hier, ich hatte vor 2 Wochen eine Goldammer, die hat hier gesungen, als wäre Mai.
Mhm.
Ich dachte, was ist bei dir denn
los?
Ja,
überleg mal.
Aber klar, ne?
Ja, klar.
So.
Natürlich.
Aber das Ding ist halt, die Leute wissen das alles, wir wissen das alles. Ich will damit jetzt nicht anfangen, aber,
Ich will nur sagen, also, abgesehen davon, was das alles bringen wird, wir reden ja sehr viel auch privat darüber, meine ich jetzt einfach für die Vögel und für das Zugverhalten und dass man da einen Bergfinken bei dir mit dem Schweißeltuch sieht. Und weißt du so, da wird sich sehr viel tun und diese Vögel werden sehr viel Wandel durchmachen und ja, hoffentlich das auch verkraften hier und da. Also das wollte ich nur sagen. Also wir werden uns noch oft mal umdrehen.
Ja, der Druck wird auf unsere Natur und auf unsere Artenvielfalt, der Druck, nenne ich das jetzt mal, wird aus allen Seiten gerade erhöht. Ja. Von allen Seiten heißt das. Also
und die Hilfe nicht, wird immer weniger.
Weil genau, einfach, und nicht, dass wir als Menschen, nicht, dass wir als Menschen schon, wir tun ja schon alles dafür, dass wirklich, dass die wirklich eigentlich gar nicht mehr irgendwo auch nur leben dürften. Also vor allem wegen der wenigen Insekten, die es noch gibt. So. Ja. Und dann gibt es, also so ganz konkret, sich mal umzugucken, wie sah vor 100 Jahren unsere Welt in Mitteleuropa aus, also bezogen auf Wildnis, wo einfach der Mensch mal nicht war, Moore, wo einfach kein Mensch reingegangen ist, wo es Jahrtausende klar war, da ist ein Moor, da ist ein Sumpf, da können wir nichts anbauen, da können wir keinen Profit draus ziehen. Das ist ja eigentlich immer in der Menschheitsgeschichte das Wichtigste. Das lassen wir einfach mal so in Ruhe da hinten, diesen Sumpf. Mhm. Ja, so. Mhm. Das war ja Jahrtausende so. Und das haben wir ja alles schon hinbekommen, dass wir in Deutschland keine Wildnis mehr haben. So, das sei jetzt mal so dahingestellt. Da haben sich ja auch Vögel angepasst, Kulturfolger und so weiter. Auch die Art, über die wir vielleicht heute dann auch in 2 Stunden mal sprechen werden, ist ja ein Kulturfolger. So, aber dann kommen eben so Faktoren hinzu, wie jetzt der Klimawandel, die Klimakatastrophe. Ich finde, der Klimawandel sollten wir auch nicht mehr sagen, weil das einfach, das klingt so, als könnte man das übermorgen
zurückwandeln. Ich sag nur noch Klimakrise.
Ja. Nee, ja, Krise ist für mich auch scheiße, Anton. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, eine Krise kann man nämlich super einfach lösen. Mhm. Klingt so. Mhm. Für mich ist das zu soft.
Aber das findest du nicht, Klimakatastrophe hört sich nicht selbstgemacht an, sondern als wäre es von irgendwo?
Ja, kann sein.
Aber
ja,
klar.
Muss ich gleich mal drüber nachdenken. So, jetzt weiß ich es gerade nicht. Ich finde nur dieses Wort Klimawandel nicht gut, weil ich finde, das ist, das klingt so, als könnte man es mit so ein, zwei kleinen, mit einer Prise X und ein bisschen davon wieder so zurückwandeln. Mhm. Das mag ich nicht.
Ja.
Gut, ist auch egal jetzt, aber das kommt eben jetzt so hinzu. Das ist eben so ein schleichender Prozess, der jetzt nicht so. Also und dann haben wir noch gar nicht über das Glas geredet und so. Also wir reden jeden Tag über das Glas, über Vogelschlag und so. Das schaffen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das machen wir nächstes Mal meinetwegen. Aber da ist so viel, was gerade auf die Natur und die Umwelt einwirkt. Das meiste eben menschgemacht. Dass das jetzt, finde ich, also dann sowas wie Klima. Noch gar nicht so ganz, die Auswirkungen sind noch gar nicht ganz klar, wohin da die Reise geht. Und das erhöht aber so den Druck nochmal viel doller. Mhm. Das finde ich so krass.
Natürlich. Ja, und es sieht nicht rosig aus, sagen wir es mal so.
Ja, aber wenn wir so weitermachen, wir Menschen, dann sind wir ja, glaube ich, eher weg von diesem Planeten als einige Vögel. Und dann wird sich diese wunderschöne Erde sehr schnell von uns erholen, da bin ich sicher.
Das ist auch wieder wahr. Mhm.
Ist auch positiv, was ich, aber ja, ehrlich gesagt, ist eine gute Vorstellung. So,
So, ja.
So, wie seid ihr so drauf?
Und wie geht's euch jetzt, wo alles?
Wie geht's euch denn so? Schreibt uns doch mal an.
Nein, aber ich wollte nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die uns über Instagram geschrieben haben, was Bücher anbelangt, welche Bücher sie gelesen haben, was sie bewegt hat, was sie interessant fanden für Vogelbücher und auch was die Kunst anbelangt. Da hat man ja auch noch einen Aufruf, da habe ich mich super gefreut, habe das alles gelesen, nachgeguckt und habe auch ganz viele Sachen, die ich noch nicht kannte, gesehen. Und vielen, vielen Dank erstmal dafür und mich freut es immer total, wenn auch Bücher, die ich auch liebe oder kenne, so oft genannt werden. Das zeigt einfach, dass es schon einen Grund gibt, warum bestimmte Bücher wie zum Beispiel Federn lesen oder Kunstwerke oder wie auch immer, dass die so gefallen finden. Das hat mich sehr gefreut und das gibt mir immer wieder Kraft. Und dann denke ich, ja gut, also wir sind ja nicht alleine, sondern es geht ganz vielen so.
Sind wir nicht und wir machen auch weiter. Und was ich ganz schön finde, wir kriegen super viele Nachrichten, es sind so neue Leute auch dazugekommen, es kommen immer wieder neue Leute dazu, die uns noch nicht kennen, das finde ich auch schön, ist ja auch ein gutes Zeichen. Mhm. Und ganz viele schreiben immer so, also wir kriegen dann so ein Feedback manchmal, wo Leute sagen, vielen Dank, ich freue mich so, ich habe euch entdeckt und höre euch jetzt durch und bin schon bei Folge 60 und irgendwie so, okay, wow, krass. Und hört bitte niemals auf. Das sagen ganz viele.
Ja.
Und das finde ich immer so witzig. Als ob wir daran denken würden, jemals aufzuhören. Wir machen doch, das ist das Einzige, was uns irgendwie mit Freude erfüllt. Mm.
Ja.
Also, aber das ist schön, dass die Leute sagen, hier, das gibt mir gerade irgendwie Mut und Kraft und zu sehen, irgendwie, es gibt noch andere Leute, die so ein bisschen so denken wie ich. Das finde ich ist total wichtig und uns ja auch.
Absolut, ne? Total. Total. Und total. Ich finde auch der Vogel jetzt, wir haben ja jetzt den heutigen Vogel, die Nebelkrähe, der passt so schön auch zu, ja, muss ich jetzt mal sagen, wie wir diesen Podcast gestartet haben, im Englischen on a darker note. Also es ist ein Vogel, der bei vielen Leuten Besorgnis und ein Symbol für nicht so schöne Gedanken ist und bei anderen einfach total ankommt und ein Vogel ist, den man sehr, 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 sehr lieben kann und lieben lernen kann, weil er so besonders ist und so klug. Und ich habe mich total gefreut, diesen Vogel heute zu behandeln. Deshalb möchte ich jetzt auch anfangen, über den zu reden, damit wir nicht nur eine Minute noch haben. Weil es gibt
wir auch
so viel zu erzählen.
Ja, wir haben aber ganz schön...
Über die Nebelkrähe. Ja. Und vielleicht eine Sache vorab mit dir, Philipp. Es gibt ja verschiedene Krähenarten und lass uns versuchen heute, weil ich würde gerne auch noch andere Krähen behandeln, wirklich die Nebelkrähe zu besprechen.
Ja, das würde ich
gerne
machen.
Weil sonst fangen wir nämlich an und dann geht's richtig rund. Weil
ja,
auch,
aber dann muss ich jetzt,
Weil auch was Kultur anbelangt, also Musik und Kunst, gibt es so viel.
Ja, das ist gut. Können wir gerne so machen. Ja. Dann lass mich aber kurz eine biologische oder sagen wir mal eine biologische Einführung machen, eine ganz kurze. Und wen das dann mehr interessiert, muss das bitte selber nachlesen. Da gibt es sehr, sehr viele spannende Artikel drüber im Internet. Aber wichtig ist, dass die Nebelkrähe zusammen mit der Rabenkrähe, die Wissenschaft streitet sich, ob es dieselbe Art ist oder ob es eigene Arten sind, ob es Unterarten voneinander sind. Sie wird oft zusammengefasst als Aaskrähe und sie unterscheiden sich nämlich Nebelkrähe und Rabenkrähe. Das ist ein riesiges Phänomen, was nicht abschließend geklärt ist. Im Verhalten unterscheiden sie sich gar nicht voneinander. Sie sind auch sozusagen von den Genen her sind sie sich extrem ähnlich. Es ist fast nur das Äußere, was sie unterscheidet. Und das ist eine ein ganz tolles Phänomen, was nicht abschließend geklärt ist. Es ist ein Überbleibsel aus der letzten Eiszeit, so sagt man, weil die beiden sich unterscheidenden Vogelarten, Nebelkrähe und Rabenkrähe, entlang der Elbe ziemlich klar getrennt sind in Europa. Im Osten lebt die Nebelkrähe und im Westen, bei dir in Köln, die ganzheitlich schwarze Rabenkrähe. Mhm. So, das wollte ich noch einmal sagen, weil da kommen immer viele Fragen zu. Es gibt so eine Überlappungszone. In Leipzig zum Beispiel war ich neulich wieder. Da sehen die Vogelarten die sehen die Krähen super schön aus. Sind nicht so ganz klar voneinander getrennt. Die haben so ein bisschen grau im Gefieder, diese Hybride. Aber wir sprechen heute nur über die Nebelkrähe, also die im Osten Europas lebt und in Skandinavien und in Italien übrigens interessanterweise.
Genau, ja, finde ich auch.
Das ist die, findest du auch?
Ja, weil mir das auch aufgefallen ist und ich dachte, hä? Also.
Ja, und das ist also die Nebelkrähe, die in Berlin ja auch super häufig ist.
Ja, eigentlich. Also ich persönlich komme ja aus Köln, weiß ja auch jeder, und ich hatte immer eine Krähe als schwarzen Vogel im Kopf. Und als ich damals nach Berlin gezogen bin, dachte ich am Anfang, das wären andere Vögel. Ich so, wie, das ist doch jetzt was ganz anderes. Für mich waren Krähen schwarz.
Ja.
Und die Nebelkrähe.
Sind die meisten ja auch.
Ja, genau. Aber in Europa finde ich sehe die Nebelkrähe häufiger. Also wenn ich rumreise, die ist auf jeden Fall verbreiteter, weil ich natürlich auch viel im Osten bin, Berlin und so, also Italien ja auch.
Ist sie auch.
Ne?
Sie ist viel verbreiteter, wenn man sich mal die Karten, neben mir liegt ein Vogelbuch, wenn man sich die Karten anguckt. Also die Nebelkrähe ist, wie gesagt, von der Elbe ausgehend, aber inklusive Italien und auch die Mittelmeerinseln, östlich ist alles Nebelkrähe. Also Polen, Russland, der ganze Balkan, die Türkei, Ganz Russland übrigens, ne? Das ist ja riesig. Mhm. Es ist alles Nebelkrähe und Rabenkrähe ist eigentlich nur Frankreich, Westdeutschland, Spanien, Großbritannien. Das war's. Also interessant, ne? Dass das eigentlich, dass die Krähe bei allen eigentlich immer schwarz ist.
Ja.
Dabei ist die häufigere Krähe so wunderschön grau-schwarz. Und das ist wirklich, muss ich mal sagen, wenn man sich die mal näher anguckt, und in Berlin sind diese Vögel unglaublich nah zu erleben, total zahm. Ich muss sagen, das sind voll die Stadtvögel in Berlin. Mhm. Das kenne ich aus anderen Städten nicht so. Mhm. Und ich finde immer wieder, wenn ich sie sehe, denke ich so, was seid ihr für schöne Kreaturen?
Ja.
Oder?
Ja, sie sind klar, man hat die dann schnell abgestempelt auch. Ich möchte jetzt die andere Seite einfach mal hervorheben. Es gibt viele Leute, die sehen, sagen, Dreck, Ratten der Lüfte, genau hier wie Tauben und so, dieses Grau. Aber sie sind natürlich wunderschön. Also ich finde sie natürlich auch schön, ne? Und ich finde sie bemerkenswert vor allen Dingen. Und das sind wirklich Vögel, muss ich echt sagen, für jeden, der anfängt, Vögel zu beobachten, super dankbar, weil sie einfach so klug sind. Und die sind auch so, das sind auch so witzig. Also ich finde, die haben so einen Charakter, diese Vögel. Die sind, die Jungvögel sind so ein bisschen frech und fliegen dann zu zweit rum und ärgern ein paar Hündchen. Und dann kann man die beobachten, wie sie versuchen, irgendeine Nuss zu öffnen. Also sie sind einfach super klug und interessant und sozial. Und wenn man sich die Zeit nimmt und die mal beobachtet, und natürlich auch Jäger, muss man auch sagen, ne? Also sie können auch knallhart sein, sind das wirklich super dankbare Vögel, auch für den Anfang, wenn man sich noch nicht so viel beobachtet hat. Die gibt's überall, auf jeden Fall in Berlin, und kann ich allen nur ans Herzen legen, mal sich ein halbes Stündchen irgendwo hinzusetzen und die zu beobachten. Die sind auch mega lustig, ja, ne?
Ich glaube auch, dass sie insgesamt ein besseres Image haben als Tauben in der Stadt, muss ich mal ganz kurz sagen.
Ja.
Also ich sehe öfter in Berlin Menschen, die so das Handy zücken, wenn die Krähe eine Nuss versucht zu öffnen,
ja,
oder wenn eine Krähe auf dem Autodach rumstolziert, was sie sehr häufig machen,
ja,
und so gucken, wo kann ich mir hier was holen und so. Dieses Verhalten, dieses Auftreten ist viel anmutiger und klüger als bei Tauben. Mhm. Das sage ich jetzt als jemand, der Tauben mag.
Mhm.
Aber ich habe den Eindruck, dass sie ein besseres Image haben als Tauben, auf jeden,
ja,
Fall. Das würde ich sagen, weil man ihnen man sieht ihnen irgendwie an, als würden sie was im Schilde führen, als könnten sie auch jederzeit einem die Augen auspicken.
Ja, ich glaub, genau. Ich wollte gerade sagen, die flößen auch mehr Respekt ein, ne?
Genau.
Ja.
Und das ist ja gleich etwas, was Menschen meistens interessanter finden.
Ja.
So ist mein Eindruck. Aber klar, die Krähe hat natürlich, ähnlich wie der Rabe, wo wir ja schon eine lange Folge mal zu gemacht haben, der Kolkrabe, hat eben auch eine Geschichte mit der Menschheit, weil sie eben auch Aas fressen und so, Todesvögel und so eben sind, ne? Weil sie aber eben auch so klug sind. Also sie sind eben früher, wenn es irgendwelche großen Schlachten gab und da lagen überall tote Menschen und Soldaten, dann sind sie eben gekommen und haben da dran rumgefressen und so. Das ist aber natürlich super klug. Also
absolut. Und es gibt jetzt einen Kinofilm. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
Nee, ich habe eine Ankündigung gesehen und habe aber noch nicht weiter recherchiert.
Ja, ist von, cool, einem Schweizer, der heißt Krähen.
Ach toll.
Und das ist ein Dokumentarfilm. Über 7 Jahre hat er an dem gearbeitet wohl. Und weltweit hat er mit Forschern natürlich auch gesprochen. Und es ist auch ein Untertitel in die Richtung, dass die uns eben auch beobachten. Ne? Also es sind auch wirklich Tiere,
ja,
die uns immer begleitet haben und auch sie beobachten uns sozusagen. Und dann hat er auch mit einem amerikanischen Wissenschaftler unter anderem gedreht. Und da geht es eben darum, über diese Zusammenarbeit, ne, von dem Vogel mit dem Menschen und wie der Vogel dem Menschen,
ja,
immer gefolgt ist, weil er zum Beispiel die dicke Haut von einem Hirsch oder so nicht öffnen kann. Dann hat er gewartet, bis der Mensch kommt, und dann konnte er auch was fressen. Und auch andersrum, man sagt, die Menschen sind auch den Krähen gefolgt natürlich, um zu gucken, wo was liegt. Also so ein Zusammenspiel.
Genau. Ja, das kennt man ja auch aus so Erzählungen irgendwie, dass die ganzen nordischen Völker hatten ja auch immer Krähen als so, das waren immer Überbringer von Botschaften,
ja,
glaube ich.
Ja, genau.
Das ist so ein Mythos.
Ja, also vielleicht jeden nochmal zu diesem Film. Martin Schild heißt der Regisseur, kommt wohl irgendwann auch vielleicht sogar ins deutsche Kino. Krähen, Nature is Watching Us heißt der. bis jetzt. Und noch eine Sache, die ich mega interessant fand und die ich auch oft gehört habe, dass Krähen wohl die Gesichter von Menschen unterscheiden können.
Ja.
Das heißt, eine Krähe, die eine gute Erfahrung gemacht hat mit einem bestimmten Menschen, wird das auch nicht vergessen und gibt es sogar weiter an die Nachfahren. Das heißt, die können dann genau. auch wirklich sagen, okay, hier, der ist gut und der ist nicht gut. Und genau. alleine das ist ja schon
und, total und interessant. Und das ist auch übrigens ein Grund, obwohl die Nebelkrähe sich genetisch von der Rabenkrähe so wenig unterscheidet und sie auch gemeinsam Junge haben könnten, wird eben das, die das nicht tun, auch auf ihre Klugheit zurückgeführt und auf die Eigenschaft, dass sie sich Gesichter merken können. Mhm. Also dass sie klar die Farben voneinander trennen können.
Ja.
Und zwar so gut wie keine anderen Vogelarten. Das ist also sehr, sehr spannend, dass sie also sagen, nein, ich möchte mit
dir nichts zu tun haben.
Mit dir nicht.
Du bist eine widerliche Schwarze.
Genau, das ist von da drüben aus dem dem Westen. Das ist eher so ein Wessi-Ossi-Ding in dem Fall.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall super spannend, weil die eben sich in der Eiszeit getrennt haben, räumlich voneinander, und dann auf einmal würde es wieder gehen und sie machen es aber nicht. Mhm. Und das wird eben auch auf diese Klugheit zurückzuführen und vor allem darauf, dass sie Farben das gut erkennen können und dass sie Gesichter unterscheiden können. Und man sagt, dass Nebelkrähen ungefähr so intelligent sind wie verschiedene Affenarten. Und das ist also kleinere Affen, jetzt nicht Menschenaffen. Und das ist auch sehr einzigartig.
Glaube ich auch.
Glaubst du der Wissenschaft?
Ich glaube der Wissenschaft einmalig. Ich lasse die Nebelkrähe mal abspielen. So hört sie sich an. Kennen wir alle.
Ja. Und jetzt gerade ist übrigens auch eine gute Zeit dafür, weil die Nebelkrähe heißt ja auch nicht umsonst Nebelkrähe. Natürlich kann man das auf ihr graues Mäntelchen zurückführen, aber eben auch, weil sie, also ich muss sagen, bei uns jetzt hier draußen auf dem Land, es ist gerade sehr herbstlich, sehr nebelig, und jetzt beginnt die Zeit, wo diese großen Schwärme sich zusammen über die Felder bewegen und sich zusammentun. Zur Brutzeit sind die außerordentlich heimlich. Ich finde das so interessant, auch in Berlin.
Ich auch.
Es ist für mich eine der häufigsten Vögel in Berlin. Mhm. Also wirklich, muss ich sagen, so häufig sehe ich immer, auch als ich da noch fest wohnte und so oft da war, jeden Tag, Nebelkrähen waren immer und überall und zur Brutzeit auf einmal nicht mehr. Sehr heimlich, sehr, sehr schlau natürlich von ihnen, dass sie das hinbekommen. Mhm. Und jetzt ist eben wieder diese Phase, wo sie merken, in der Gruppe sind wir stärker, schließen sich zusammen. Es kommen auch welche im Laufe des Winters dazu aus Skandinavien. Das ist auch typisch für Rabenvögel, dass sie sich dann alle zusammentun. Manchmal sind auch ein paar Dohlen dabei und so. Und das ist jetzt diese Zeit, wo man wirklich auch abends große Gruppen sieht, wie sie mit diesem lauten Krähen, ich sag immer Krähen, das stimmt ja gar nicht, also Hähnekrähen, ja. Krähen, was machen Krähen? Schreien, krächzen.
Ja.
Dann sich so sammeln. Bei uns sind das so Hochspannungsleitungen, wo dann sich nochmal erzählt wird, was so abging am Tag. Und das sind eben sehr soziale Tiere, die Nacht auf jeden Fall zusammen verbringen in großen Gruppen. Und übrigens in Berlin merkt man das auch. Da geht abends, wenn die Sonne untergeht, merkt man oft oder sieht man häufig große Schwärme von Nebelkrähen, die über einen hinwegfliegen.
Ja, und wir haben, ich weiß nicht, ob die Leute sich erinnern, aber in Berlin gab es mal eine Zeit, da waren, also es ist wirklich gefühlt Tausende von Krähen, die da an den Berliner Dom geflogen sind, zu den Schlafbäumen. Das war wirklich ein Schauspiel, und die Schlafbäume gibt es wohl nicht mehr, aber da gibt es andere Orte, wo die sich sammeln. Und genau, ich finde auch, das ist eine perfekte Zeit gerade, die zu beobachten, auch in der Gruppe.
Und eine Sache noch zur Nahrungssuche und zur Intelligenz, bevor ich das vergesse, was auch ein super spannendes Verhalten ist: die sind dafür bekannt, dass sie zum Beispiel Dinge, die sie nicht öffnen können, nehmen sie in den Schnabel, fliegen hoch und lassen das fallen, in der Hoffnung, dass es aufgeht. Ja? Mhm. Das ist ein total intelligentes Verhalten, weil du musst ja, ähnlich wie Papageien auch, du musst ja sozusagen... ich bin jetzt kein Neurologe, aber du musst ja irgendwie die Konsequenzen wissen. Mhm. Wenn ich etwas
Die Beobachtungsgabe auch haben, zu
ja,
sehen,
genau,
ah, guck wissen, mal hier, das passiert hier.
Es gibt ja Tiere, die nehmen was und denken, komme ich nicht dran, kacke, lass ich liegen. So. Und dann gibt es eben die Krähen, die wissen, okay, wenn ich damit aber das und das mache, dann komme ich da dran. Und es gibt Nebelkrähen, die legen Nüsse auf die Straße und warten, dass ein Auto drüber fährt. Mhm. Das ist total spannend. Und dann lassen die sozusagen von uns die Nüsse knacken. Das ist sehr, sehr klug.
Absolut. Das machen auch Rabenkrähen übrigens hier in Köln.
Ja.
Also sind wirklich... und das sind so Momente, die meinte ich, wenn man die mal zufällig mitbekommt, dann hat man direkt eine andere Beziehung zu diesen Vögeln. Es ist so interessant. Also Leute, die total auch sagen, die sind doch, ne? Also man hat ja mit Krähen, muss man sagen, es gibt ja auch hier die Vögel von Hitchcock, Filme, die auch mit Krähen, übrigens waren das, glaube ich, Nebelkrähen sogar, die Schulkinder da gibt es so eine Szene, wo Schulkinder versuchen wegzurennen und dann werden die angegriffen von Krähen. Das bildet natürlich auch so eine gewisse Abneigung dann ab und an. Und wenn man sowas dann sieht, wie diese Vögel arbeiten, ich nenne das jetzt wirklich mal arbeiten, ne, um die klug, das bringt auch so eine Sympathie, würde ich sagen, weil man sich wiedererkennt total und sagt, guck mal hier, so krass, was die da schaffen, ne? Deshalb, ja, das finde ich immer so schön, das zu sehen und wie sich dann etwas ein bisschen verändert, ne? Und man ein anderes Gefühl für solche Vögel bekommt.
Ja. Und gleichzeitig haben sie dann aber doch manchmal wieder so einen etwas negativen Touch, weil sie eben zum Beispiel in Berlin auch super oft in Mülltonnen rumrennen. Was aber am Ende ja auch, am Ende ist es ja auch super klug. Ja. Also das ist ja, das hat ja mit Klugheit zu tun.
Ja.
Ich war neulich in meiner alten WG im Hinterhof und ich habe ja nicht so Bock auf Ratten und habe dann immer Angst, im Dunkeln diese Mülltonnen da zu besuchen. Mhm. Und weißt du, so, es ist einfach so ein bisschen, und dann komme ich da hin, es ist dunkel, so halbdunkel, und auf einmal fliegen da so 5 Krähen vor mir hoch und ich dachte, ich falle hinten über. Also das hat natürlich auch diesen Effekt von Angst, ne, manchmal, diese negative Besetzung.
Ja.
Die hängt ja da ganz, ganz eng auch mit dieser Klugheit zusammen, was ich eben schon meinte. Und man hat jetzt rausgefunden, was ich auch sehr lustig finde, es gab immer Beschwerden am Tempelhofer Feld, dass ja ein berühmter Ausflugsort ist, wo Menschen auf Picknickdecken sitzen, wo sie einen guten Abend haben, gemütlich im Sommer, dass die Leute alle ihren Müll nicht mitnehmen.
Ja,
ein riesen Aufreger. Ja. Und ich glaube auch, dass viele ihren Müll nicht mitnehmen.
Ja.
Aber die ihren Müll mitnehmen und in die Mülltonnen stopfen, werden, wenn sie das Feld verlassen haben, diesen Park, 10 Minuten später kommen die Krähen und räumen die Mülltonnen leer. Und deswegen sieht es da immer aus.
Ja, das ist das Gleiche hier.
Mhm.
Ja.
Und es ist einfach sehr witzig. Es ist jetzt, und es ist natürlich klug. Die öffnen auch Pizzakartons, ne?
Absolut,
also,
listige Tiere.
Mhm. Genau.
Ja.
Und da sind sie eben den Tauben auch etwas voraus. Die Tauben rennen dann rum und warten wiederum darauf, dass die Krähen für sie den Pizzakarton öffnen, so ungefähr, ne?
Die Tauben sind sowieso was ganz anderes, sind viel stoischer. Wir haben ja auch schon mal hier mit den Papageien die Tauben gehabt und so. Es ist also wirklich eine Art für sich, wo man manchmal denkt, was ist denn da stehen geblieben? Aber das ist eben bei den Krähen nicht so. Und ich glaube auch deswegen, wenn ich weitergehen darf, so ein bisschen in Mensch-Tier, gibt es auch so viele, es hat richtig Spaß gemacht. Ich wusste schon viel über Krähen und Menschen, aber in der Literatur, im Film, in der Kunst sozusagen, auch in der Musik gibt es also wahnsinnig viel. Super schöne Sachen, immer in der Kunst vor allen Dingen mit so einem kleinen Touch von Symbol eben, so ein bisschen besorgniserregend, auch Symbol für den Tod oder der nahende Tod sozusagen, aber ganz tolle Kunstwerke wie zum Beispiel von Vincent van Gogh, Wheatfield with Crows, Crows heißt das. Vielleicht kennst du das? Kennst du das Bild? Das ist sehr bekannt.
Nee.
Vielleicht
muss ich nachher mal gucken.
Ja, also wenn du es siehst, wahrscheinlich hast du es schon mal gesehen, ist ein sehr bekanntes Bild von ihm. Man sieht eben so ein ganz blauen Himmel und dann dieses Kornfeld oder was ist das, Maisfeld, und darüber kommen die Krähen angeflogen. Und man sagt, oder viele meinen, dass es eins oder sein letztes Bild war, 1890, da hat er sich ja auch umgebracht. Es stimmt aber nicht, danach kamen noch Bilder. Und es wird dann eben gesagt, das hat er als letztes gemalt, weil er sich sozusagen durch die Krähen, durch diese Symbolik verabschieden wollte oder den nahenden Tod sozusagen nochmal zeigen wollte. Das ist aber nicht so, wie gesagt, da kamen noch Bilder danach. Aber auch in den anderen Bildern, die man so sieht, es gibt zum Beispiel ein Bild von August Friedrich Schenk, das heißt Anguish oder im Deutschen würde es so viel wie Trübsal oder Traurigkeit heißen. Da gibt es so ein Mutterschaf mit einem toten Lamm und um dieses Mutterschaf und um dieses tote Lamm sitzen also wahnsinnig viele Rabenkrähen in dem Fall, aber Krähen sozusagen, die auch wieder dieses so bedrohend ein bisschen wirken, aber es ist ein krasses Bild, schönes Bild.
Ich glaube, das kenne ich sogar.
Ja.
Das glaube ich, kenne ich.
Und dann
ich dachte immer, das wären Raben, aber ich habe mir das nie genauer angeguckt, weil
ich glaube, das schwarz sind Krähen. Ja, guck dir das mal an. Gut.
Mhm. Ja.
Und dann gibt es eben diese mystischen Bilder, die so ein bisschen diese Magie da noch mit reinbringen, die ja auch hier bei dem Raben und bei den Krähen gleichermaßen so ein bisschen mitschwenken. Und da gibt es zum Beispiel von John Williams Waterhouse ein Bild, The Magic Circle, da sieht man so eine Frau, ich sag mal eine Hexe, ich sag das so nicht gerne, aber eine Frau mit magischen Kräften und um sie herum gibt es dann diese Krähen, auch ein tolles Bild. Also gibt es wahnsinnig viel für alle, die da Interesse haben, einfach mal eingeben, dann könnt ihr auch die Bilder euch angucken. Vielleicht machen wir auch mal einen Post bei Instagram, gerade für die Krähen und oftmals sind auch Raben dabei. Können wir,
aber wir wollten das ja heute trennen.
Genau.
Wir wollen ja heute mal gucken, ob wir irgendwas machen, finden, was wirklich die Nebelkrähe auch, wo sie dargestellt. Aber interessant, dass auch in der Kunst meistens, wie du gerade sagst, dann doch irgendwie diese schwarzen Vögel dargestellt sind. Ne?
Ja.
Also das ist ja echt spannend, vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, dass eigentlich die Nebelkrähe häufiger ist, also auf jeden Fall in einem größeren Bereich vorkommt. Das finde ich interessant.
Ich glaube, das liegt daran, dass es wirklich so ist, dass für viele der Rabe die Krähe ist und die Krähe ist der Rabe. Genau. Und der Rabe ist nun mal schwarz. Der Rabe ist auch damals viel häufiger gewesen als heute. Und somit könnte es sein, dass die Nebelkrähe damals gar nicht zum Raben, also zu diesem Vogel gezählt wurde. Gibt es auch, ne? Also es gibt auch Bilder mit der Nebelkrähe, aber ich glaube, daran liegt es, ne? Der Rabe war natürlich viel häufiger damals
noch. Ja, natürlich, ne? Auf jeden Fall. Und es ist auch, glaube ich, die Nebelkrähe ist auch eine Kulturfolgerin. Also ich kann mir vorstellen, so klug wie sie ist, ähnlich wie auch andere, zum Beispiel die Füchse in Berlin. Das gibt ja so ein paar Arten, die in Berlin, ich beziehe es auf Berlin, in den letzten Jahren irgendwie die Stadt für sich entdeckt haben. Mhm. So. Und da gehört die Nebelkrähe auch dazu. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass sie eine Kulturfolgerin ist, die jetzt vielleicht vor 1000 Jahren noch gar nicht so eng an den Menschen gebunden war wie heute, wo sie viel mehr findet bei uns sozusagen. Und man muss auch sagen, das ist auch interessant, hier bei uns auf dem Land, ist sie nicht so, dass sie hier bei mir im Dorf auf der Straße rumläuft zum Beispiel.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Oder hier in Mülleimer guckt. Das ist überhaupt nicht der Fall.
Ja, die sind wirklich mehr in den Städten zu sehen. Auch
die sind häufig hier. Ich sehe die auf den Feldern. Ich sehe die auf den Feldern und ich sehe die auch, also wirklich, die sind nicht selten, vor allem jetzt im Winter, aber sie sind nicht in den Siedlungen so doll unterwegs, muss ich sagen. Also gerade was Berlin angeht und Leipzig und ich weiß nicht, wie es in Dresden ist, könnt ihr uns ja mal schreiben, die uns zuhören in ostdeutschen Städten, ob das auch Stadtvögel sind bei euch. Ich kenne es eben aus Berlin und Leipzig, dass sie da echt sehr, sehr klug es geschafft haben, in der Stadt eine Nische zu finden.
Ja, aber ich glaube, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Ich glaube, die Krähe, wie auch der Rabe, hat auf dem Land ein absolut anderes Standing, immer noch. Ich glaube, viele auf dem Land mögen diese Vögel nicht. Und in der Stadt gibt es auch viele Menschen, die es A nicht interessiert, aber die also nicht rabiat gegen die vorgehen, sondern einfach sagen, die nerven mich jetzt so. Und die haben da gemerkt, A, kriegen wir Essen, B, werden wir nicht angefeindet und C, finden wir immer noch unsere großen Sammelbäumchen und pipapo, pipapo. Und ich glaube wirklich, dass es auch daran liegt, dass diese Vögel in Sicherheit übernachten wollen natürlich, also irgendwo Schutz suchen. Und auf dem Land wird auch wirklich gegen sie vorgegangen, während in der Stadt werden sie geduldet.
Und die Leute unterscheiden, wie du eben schon sagst, auch bei Rabe und so, die unterscheiden nicht zwischen den Arten. Und es gibt ja die Saatkrähe noch, über die ich gerne irgendwann einzeln sprechen wollte. Und das ist eben ein Vogel, der auch lange Zeit und immer noch, also wird einfach bejagt.
Absolut.
Weil die angeblich die Saat, deswegen heißt sie ja auch Saatkrähe, vernichtet. So. Also das ist so ein typisches
Toller so ein
typischer
Vogel auch.
Feind.
Super interessant.
Feind der Landwirtschaft, brütet in Kolonien, das macht sie nochmal anders bedrohlich.
Das mag man ja gar nicht, wenn die noch zusammen unterwegs
nicht.
Sind.
Da gibt es Filme, das machen wir dann, wenn wir die Saatkrähe behandeln, aber ist super interessant, was die ist auch überhaupt nicht häufig übrigens, ne? Mhm. Aber es wird in einen Topf geworfen, wie die Nebelkrähe eben auch. Du hast recht, das ist kein Vogel, den man mit was Positivem verbindet. Hier bei mir auf dem Land. Und ja, ich glaube, in der Stadt, das meinte ich eben, als ich sagte, dass Leute sie manchmal filmen und so, glaube ich eher. Aber ja, interessant.
Ja, und ich glaube auch, dass die durch die Wissenschaft und durch Verhalten und natürlich auch durch Birder und Leute, die sich interessieren für Vögel, hat dieser Vogel gewonnen im urbanen Raum. Und es gibt auch in der Kultur tolle Beispiele dafür, wo der Vogel jetzt einfach anders dargestellt wird. Ne? Also Ted Hughes, ich weiß nicht, viele, die Gedichte lieben, kennen ihn vielleicht, ganz bekannter Dichter aus den USA, hat 1970 schon ein Buch The Crow, also ein lyrisches Buch oder ein lyrisches Band sozusagen rausgebracht. Super interessant, ist auch weltbekannt, kann sich jeder durchlesen. Da hat er die Krähe schon in so ein anderes Licht gestellt. Jetzt hier muss ich sagen, fällt es natürlich schwer zu sagen, ist es eine Nebelkrähe. Ich glaube, das wurde dann gar nicht unterschieden. Und das haben dann auch natürlich viele andere Dichter oder Lyriker oder auch Autoren aufgenommen. Und es gibt ein Buch, und das möchte ich jetzt unbedingt nennen. Du weißt, dass ich das sehr liebe. Das heißt, Brief is the Thing with Feathers. Das könnte ich bei jeder Krähe jetzt nennen. Ich mache es jetzt bei der Nebelkrähe. Das ist geschrieben von Max Porter, ist ein Engländer. Dieses Buch hat mir persönlich durch eine ganz, ganz schwere Zeit geholfen, nämlich den Tod meines Vaters. Und es geht auch um Tod, es geht um den Tod einer Mutter und am Ende geht es um den Vater und die zwei Söhne, die übrig geblieben sind und die mit diesem Verlust leben müssen. Er ist Autor und also die Hauptperson, der Vater, ist auch selber Autor und schreibt gerade ein Buch über Ted Hughes, nämlich Crow on the Couch heißt das Buch, in dem Buch sozusagen. Und durch dieses Buch fängt er dann an und es kommt eine Krähe in das Leben dieser drei Menschen, das ist natürlich im Kopf von dem Vater, aber das ist so schön geschrieben und behandelt den Verlust der Mutter und das Vermissen und diese Ohnmacht, die dieser Vater fühlt, so schön. Und diese Krähe hat auch so viel Witz, die es da reinbringt. Kann ich jedem nur empfehlen, dieses Buch.
Gibt es auch auf Deutsch übrigens, nur dass alle, die nicht abgeschreckt sind.
Genau.
Da ist übrigens auch eine Krähe auf dem Cover drauf.
Auch im Englischen, genau. Sinn.
Okay, auch im Englischen. Trauer ist das Ding mit Federn, nochmal zum Mitschreiben für alle.
Ja, würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt nicht viel Englisch liest. Ich lese sehr viel im Englischen, weil es ist schon ein lyrisches Buch und so, aber es ist so schön und Max Porter hat im Deutschen die ganz am Anfang, wenn die schreiben, für wen das Buch ist oder so ein Sätzchen, ist das Epigraph?
Ja, die Widmung.
Ja, nicht Widmung, aber so ein Epigraph, also am Anfang was geschrieben, da hat er einen Satz genommen, den möchte ich auch unbedingt nennen, von Emily Dickinson, eine meiner liebsten Poetinnen überhaupt, und da steht am Anfang, that love is all there is all we know of love. Und das ist, finde ich, so ein schöner Satz, der mir schon so oft geholfen hat, in bestimmten Momenten zusammenzufassen, worum es eigentlich geht, nämlich um Liebe auf dieser Welt. Und es ist also ganz tolles Buch. Man lernt auch viel über diesen Vogel. Trotzdem ist es natürlich, eigentlich geht's um Grief. Ja, und einfach wie nah Leben und Tod sind, Verzweiflung und Witz. Und das, ich glaube, dass jeder, der schon mal einen lieben Menschen begleitet hat in den Tod, wird wissen, dass es genauso ist, dass man eben verzweifelt ist, aber auf der anderen Seite auch manchmal einfach in Momente kommt, wo man auch lachen muss, und das gehört auch zusammen. Und dieses Buch ist so ein bisschen der Beweis dafür, und deshalb habe ich das sehr, sehr geliebt. So,
ja, ja, so. Hast du auch sehr oft auch schon von erzählt, und langsam wird Zeit, dass du mir das auch mal zu Weihnachten schenkst oder einfach so schickst.
Ja.
Als kleine Aufmerksamkeit, danke für die vielen Jahre der engen Zusammenarbeit.
Das schreibe ich dann da rein. Sag mal, kannst du mir nochmal genau sagen, was ich dann reise? Nein, Quatsch. Aber es ist wirklich, Philipp, du wirst auch...
Ja, ich würde ja gerne, aber ich kaufe es mir ja nicht, weil ich denke, eigentlich ist es
was, ja, was du mir... Ja, ist es auch. Weißt du? Es ist auch wirklich etwas, was ich dir gerne gebe.
Schick dir gleich nochmal.
Mache ich dann.
Schick dir gleich
nochmal. Mache ich dann.
Meine Adresse. Ja. Ich schick dir nochmal meine
Adresse. Das lieb.
Ja. Ich würde auch noch gerne einen Buchtipp loswerden hier in diesem Literaturcafé. Und zwar, das kennst du sicher auch, das hat den einfallsreichen Titel Krähen und ein Porträt.
Das kenne ich.
Und es ist ein Porträt, und ja, genau, das ist aus dieser Reihe. Da gibt es, glaube ich, auch, da gibt es auch was über andere Vogelfamilien. Ich weiß es gerade nicht im Kopf, aber es ist so eine sehr schön aufgemachte Reihe beim Mattes und Seitz Verlag in Berlin. Und das ist von Kurt Riechelmann, das ist ein Biologe auch. Genau, und das ist ein richtiges Porträt über diese Vögel, von der Kultur, über die Musik, aber vor allem auch die Biologie und die Mythen und so weiter. Das fasst, glaube ich, perfekt zusammen, was Krähen so ausmachen, also auch die Nebelkrähe. Ja. Ist auch eine Empfehlung. Ich habe das tatsächlich nicht, aber ich habe da schon öfter reingeguckt. In Buchhandlungen liegt das
aus. Ja, und ich höre, ich habe auch gehört, dass das von den, es gibt ja auch über Säugetiere, also Schweine zum Beispiel, also ganz viele dieser Bücher, die ja auch sehr schön sind. Und ich höre, dass die Krähe eins der besten ist wohl. Also
ja, dann wird es auch das Zeit, dass wir uns das mal zulegen. Und ich wollte auch allen sagen, Bücher sind ja manchmal schweineteuer. Und ich finde das auch, Bücher sind ja, ist natürlich auch immer jeden Cent wert, vor allem so so Vogelbücher, finde ich. Ist ja noch was anderes als irgendwie so ein Roman, den man einmal liest und dann ist gut. Aber es gibt auch ganz tolle Seiten, wo ich immer Werbung für mache, wo man Bücher gebraucht kaufen kann. Und das ist auch was für den schmalen, wie sagt man, der schmale Taler. Das ist, finde ich, auch bei Büchern wirklich total egal, ob das schon mal jemand gelesen hat. Man sieht's oft auch nicht mal. Und da möchte ich immer auch im Sinne der Nachhaltigkeit für Werbung machen, dass man sich da mal umguckt auf diesen Seiten. Wenn man das im Internet in die Suchmaschine eintippt, was ich gut finde, kommt oft inzwischen auch schon die gebrauchten Angebote. Früher nicht. Da ist dir das mal aufgefallen?
Ja, ist mir aufgefallen. Find ich finde das auch schön. Weil ich glaube auch, es gibt bestimmte Bücher, also es gibt auch durchaus Bildbände etc., wo ich verstehe, wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt hier so ein neues Buch. Aber diese Romane, also alles so in diese Richtung, würde ich sagen, ich finde das auch immer total schön, wenn das schon gelesen wurde, weil man fühlt sich wie im Kino, wo man so das Gefühl hat, so wie ich gerade empfinde, haben wahrscheinlich alle, die das gelesen haben, auch in dem Moment empfunden. Ja. Das finde ich immer ein sehr schönes Gefühl.
Ja, alle, die das ins Internet gestellt haben, fanden das Buch wahrscheinlich super gut, wollten das unbedingt
behalten. Du, es gibt ganz viele, die super viel lesen und diese Bücher auch lieben, aber trotzdem sagen, ich kann sie nicht alle bei mir zu Hause halten, ich gebe sie lieber weiter. Deswegen.
Ja, finde ich ja auch gut so. Ja, ja, wunderbar. So, dann haben wir die Literatur abgehakt in unserem Kulturpodcast hier.
Kommen
wir
jetzt zur aber Musik. Schnell. Was gibt's noch? Nein, also ich finde, ich möchte mir auch Zeit dafür nehmen, weil gerade dieser Vogel bei der Krähe gibt es wirklich viele Interpreten oder Lieder mit der Krähe oder der Crow im Englischen als Wort. Und ihr weiß ja, ich nehme ja auch gerne Künstler, wo das wieder, also wo das Wort erscheint, wie zum Beispiel Sheryl Crow, eine amerikanische, ich würde mal sagen Folk Country, aber auch ein bisschen Soul-Sängerin, kennt man vielleicht dieses All I wanna do is have some fun.
I got a feeling.
Ne? Also das war auch so 90er, 2000er so.
Ja, und der Witz ist, also ich kenne das natürlich, aber mir ist noch nie aufgefallen, dass das ja Krähe, also dass das quasi ihr Nachname ist. Noch nie. Aber vielleicht auch, weil ich noch nie ihren Namen habe so irgendwo stehen sehen, sondern immer nur im Radio oder so. Ist mir nie aufgefallen.
Du, in ganz vielen englisch-amerikanischen Bands, also zum Beispiel Counting Crows, ne, kennst du vielleicht auch, Mr. Gentleman. Sorry, aber das ist das ist für mich. Naja, ich will's nicht sagen. Ist doch egal. Komm. Ich finde so ein Otto-Song, aber egal.
Maria!
Mr. Joseph! Egal. Also, Counting Crows.
Wow. Oh, wow.
Oh, und dann gibt es auch noch hier den deutschen Rap-Interpreten Crow. Ne?
Oh. Aber den schreibt man aber nicht mit stummem W hinten, oder?
Nee, den schreibt man nur C-R-O, aber komm, hört sich an wie Crow. Ja. Ist doch,
Hast du recht. Da muss ich ja kurz erzählen, dass der ja, die Schwester von ihm hat ja lange Zeit unter mir gewohnt.
Ich aufregend.
In meiner Berliner Wohnung und der hat sich mal so ein Handy-Ladekabel bei uns ausgeliehen, ohne
und wie
Maske.
Groß ist
und ich
der?
Hab ihn dann, groß, also so. Ja, so ganz...
So ein Schlagsicker.
So ein bisschen.
Oha.
Dann war ich auch aufgeregt. Und dann war ich auch kurzzeitig...
Ja, klein. War er denn hübsch? Oder wie sieht der aus?
Ja.
Echt?
Doch schon. Hübsch.
Ach,
ja.
Interessant alles. Mhm. Interessant. Und du wusstest, als er geklingelt hat, das ist jetzt Crow.
Ja, weil er hat gesagt, ich bin der Bruder von, ihr habt ihren Namen vergessen. Und ich wusste, dass sie die... Nein, die ist auch eine bekannte Künstlerin übrigens. Die ist eine bekannte Künstlerin inzwischen, damals auch schon, aber wohnt inzwischen nicht mehr natürlich in dieser kleinen Wohnung in Kreuzberg. Und ich wusste, die hieß mit Nachnamen Weibel, so wie ja auch er. Und ich wusste von ihr, dass sie die Schwester ist. Also wir hatten Gespräche im
ist
Haus.
Ist sie auch Sängerin oder was? Oder war?
Nein, die ist Malerin. Die ist
Malerin.
Ach, interessant. Ja. Jule Weibel. Schöne Grüße gehen raus. Liebe Grüße. Die hatte so einen richtig fetten Land Rover damals in Weiß und hat immer so quer auf dem Bürgersteig geparkt, weil es keine Parkplätze. Ja, finde ich auch. Gehört
nee,
sich
macht
nicht.
Sie, also die Jule, die dachte da schon, die wäre was Besonderes.
Und das will ich jetzt nicht sagen. Ich fand die immer super nett. Ich hoffe, dass...
War doch
das
ein Witz.
Ist das unangenehm?
War doch sowieso,
komm, jetzt,
das war doch sowieso ein totaler Witz, die Jule. Die Jule, die darf das und die soll das auch. Was soll das? Ist auch die Schwester vom
Grüße
Crow.
Punkt aus. Ja, Grüße gehen raus.
Ja. Jetzt sind wir wieder abgekommen. Es gibt also auch viele Songs, die Crow... heißen, also der Titel der Songs zum Beispiel, gibt es da eine Tara Noam Doyle, die so ein bisschen Singer-Songwriter, ganz leichte Stimme über die Crow spricht, oder Tang, die kennt ihr vielleicht, weiß ich nicht, kennst du Tang? Okay,
nein.
Ist auch eine Band, auch so ein bisschen folky, und die haben auch einen Song über die Crow, also da gibt es ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Aber eine Band habe ich mir rausgesucht, die Black Crows. Kennst du die? The Black Crows?
Ich kenne überhaupt gar nichts.
Ist aber auch eher meine Generation. Waren, ich glaube, in den 90ern bekannt und hatten so ein paar Hits. Und sind dann mit einem Lied besonders bekannt geworden, das heißt Hard to Handle. Und Hard to Handle ist ein Coversong von Otis Redding. Den kennst du aber, ne? Sitting on the morning sun. Und wurde eigentlich 1968. Ja, ist einer meiner liebsten Lieder. Ne? Sitting on the dock of the bay.
Ja.
Von 1968 kommt also dieses Hard to Handle.
Ja.
Und diese Gruppe...
Mein Vater liebt das Lied, ist wirklich ein tolles. Hat auch eine schöne Pfeifzeile.
Ja.
Am Ende. Weißt du? So.
Jetzt ist gut. Die schlechtesten Pfeifer. Naja, also auf jeden Fall erscheint dieser Song auf dem Album Shake Your Money Maker 1990 von den Black Crows, heißt Hard to Handle, ist ein super Hit. Bringt Jole Laune nach den harten Themen, die wir heute auch schon wieder besprochen haben. Und damit möchte ich mich verabschieden.
Ich mich nicht. Ich wollte jetzt, mach alleine
dann
noch.
Mach's
wir machen weiter. Wir machen weiter das nächste Mal und ich freue mich, dass wir mit so einem positiven, hoffentlich rockigen, gute Laune-Song hier den Deckel drauf machen.
Ja, hörst Folge. Du.
Und dann kommen wir jetzt, wünsche ich allen, die uns zuhören, jetzt einen schönen Herbsttag noch oder wann auch immer ihr uns hört. Dir schöne Röße ins herbstliche Köln.
Dir auch. Dir auch zurück.
Und
nach Brandenburg.
Danke.
So, geht los, mein Jod. Hier ist es, harte Hände, mein Jod.
Tschüss.
Come home and read. I've got some good old loving and I got some on stone. But when I get so throwing it on you, you got to come back for more. Well, there's things that come by the dozen. That ain't nothing but drugs, no love. Hey, little thing, let me light the candle, cause mama, I'm sure the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, I can't experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ass in me. Once I come along and down by the dozen, that ain't nothing but sister love. Hey, little thing, let me light your candle, cause of mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and ass is around. Candle calls a mama, I'm sure all the hand and I just around.